Wenn wir uns zu einem Gottesdienst treffen, so geschieht das bei den unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn diejenigen, die sich aus guten Gründen treffen und nicht einfach um eine Pflicht zu erfüllen, dann kann schon mal sein, dass der ein und andere sich so denkt, ich gehe zum Gottesdienst, um zu erfahren, was ich tun soll und was ich lassen soll. Was ist Gottes Wille für mich? Ich weiß nicht, wie viele zu einem Gottesdienst gehen mit dem Wunsch, ich möchte den Christus, der würdig ist, alles zu empfangen, alle Anbetung und Ruhm und Ehre, ich möchte diesen Christus mehr erkennen und ich möchte ihm begegnen. Ich weiß es nicht, aber ich denke auch, dass wir ein Stück weit unterschiedlich geprägt sind und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, sind sicherlich Gottesdienste mit unterschiedlichen Gründen behaftet, weshalb wir zu einem Gottesdienst gehen. Aber ich kenne das so, dass doch so manch einer mehr fragt, was werde ich dort lernen, was wird Gott mir sagen, was ich tun soll, und nicht so oft werde ich den mehr erkennen, der würdig ist, meine Anbetung zu bekommen. Aber genau das ist etwas, woran wir beim Mahl des Herrn immer wieder erinnert werden oder zumindest erinnert werden sollten. Er ist derjenige, um den es geht. Es geht nicht um ein moralisch besseres Leben, auch wenn das mit dazugehört, sogar sehr fest dazugehört und nicht trennbar ist davon. Aber das ist nicht der Kern dessen, worum es Jesus ging oder worum es Gott geht, sondern es geht ihm darum, dass wir zu ihm hinleben. Er ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Er ist derjenige, der würdig ist, immer mehr erkannt zu werden und von uns immer mehr angebetet zu werden. Nun, Gott hat im Neuen Testament der Gemeinde zwei, nennen wir es jetzt einmal, rituelle Handlungen befohlen zu tun. Andere nennen es Sakramente, wiederum andere nennen es Gnadenmittel, wobei man dann, wenn man von Gnadenmittel spricht, noch ein paar andere Sachen hinzufügen würde. Und diese zwei Sakramente, rituelle Handlungen sind die Taufe und das Mahl des Herrn. Mehr hat Gott der Gemeinde nicht aufgetragen zu tun an bestimmten Dingen. Taufe und Mahl des Herrn, das wird von jedem Gläubigen von Gott erwartet, der zu ihm kommt, dass er sich taufen lässt und dass er am Mahl des Herrn teilnimmt, dass er also das zu seinem Gedächtnis tut, bis er wiederkommt. Und wenn man sagt, das sind Gnadenmittel, dann könnte man natürlich auch Gebet und Wortstudium und viele andere Sachen noch hinzufügen. Aber wir wollen uns heute mit dem Mahl des Herrn beschäftigen. Das ist auch der Grund, weshalb wir das Mahl des Herrn heute nicht vor der Predigt, sondern nach der Predigt haben, weil die Predigt um das Mahl des Herrn geht. Andere nennen es Herrenmahl oder Abendmahl, Brotbrechen oder, wie es auch in der katholischen Kirche genannt wird, die Eucharistie. Vielleicht sagen es auch noch andere so, ich weiß es nur von der katholischen Kirche. Eucharistie heißt im Griechischen Dank. Jesus dankte für das Brot, für den Wein und dieses Wort, das dort benutzt wird, ist Eucharistie, also Gnade oder Dank, den sie dort brachten, wie sie es genannt haben. Ich möchte dieses Thema in zwei Gruppen behandeln, in zwei Punkten pro Gruppe. Das erste wird sein, die Einsetzung des Mahls. Wir werden uns also in den Ursprung begeben, woher kommt das überhaupt? Und dann die Bedeutung des Mahls des Herrn. Das ist dann eigentlich nur noch ein kleiner erklärender Teil dazu. Dann werden wir uns um einige Besonderheiten, also praktisch relevante Sachen beschäftigen, die mit dem Mahl des Herrn eng verbunden sind. Das eine wird die würdige Teilnahme sein. Was bedeutet das überhaupt, würdig am Abendmahl teilzunehmen? Und das zweite wird dann die Selbstprüfung sein, die ja logischerweise die Schlussfolgerung dessen ist, wenn es eine würdige Teilnahme gibt. Da muss man ja irgendwo auch sich selbst prüfen. Ich möchte damit beginnen, dass wir uns in die Geschichte hineinsetzen und einmal anschauen, wie ist das Mahl des Herrn überhaupt entstanden. Ich nehme an, ihr wisst es alle selbst, dass Jesus selbst es eingesetzt hat. Und lasst uns einmal Matthäus 26, die Verse 26 und 29 öffnen. und lesen, wie Jesus das Mahl des Herrn eingesetzt hat. Später werden wir noch zum Korintherbrief gehen. Also ihr habt in den Wochenblättern als Predigttext 1. Korinther 11 angegeben. Da ich heute nicht so stark eine Auslegungspredigt, sondern mehr eine thematische halte, werde ich also etwas breiter gefächert die Bibelstellen nehmen. Matthäus 26, Verse 26 bis 29. Jesus hat hier mit den Jüngern das letzte Passamahl. Das Passamahl an dem Tag, bevor er gekreuzigt wurde. Und nun schreibt Matthäus von diesem Ereignis folgendermaßen. Als sie nun aßen, also das Passamahl aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also was feststeht, ist, dass Jesus selber dieses Mahl des Herrn eingesetzt hat und es nicht erst später als Andenken an ihn entstanden ist. Jesus selbst hat es eingesetzt und die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichten explizit davon. Johannes berichtet wohl von dem Passamahl, das er mit den Jüngern gehalten hat, konzentriert sich dort aber vielmehr auf die Reden und die Lehren, die Jesus während dieses letzten Treffens gehabt hat mit den Jüngern und spricht nicht direkt das Einsetzen des Gedenkmahls, also des Mahls des Herrn, an. Und dann ist eben Paulus noch derjenige, der es vom Herrn empfangen hat für die Gemeinden, wie es durchgeführt werden sollte oder zumindest worauf es dort ankommt und dass es getan werden sollte und das ist dann in 1. Korinther 11. Während Jesus dieses Mahl des Herrn einsetzte, haben sie das Passamahl gegessen. Und das Passamahl und das Mahl des Herrn sind sehr eng miteinander verbunden, weil das Mahl des Herrn aus dem Passamahl hervorgeht. Nicht in einer gewissen Entwicklung über die Zeit hinweg, sondern weil Jesus eine klare Abgrenzung gegeben hat. Dennoch schwingt in dem heutigen Mahl des Herrn immer noch die Botschaft vom Passamahl mit, auch wenn sie ergänzt wurde in gewisser Hinsicht. Lass uns einmal einen kurzen Blick auf das machen, wie ein jüdisches Passamahl ausgesehen hat. Und ich sage hier einfach mal die klassische Form. Ich weiß, dass es je nach Überlieferung von einzelnen jüdischen Richtungen, also je nachdem, welchen Rabbi sie dann mehr gehorcht haben, Details manchmal verändert sind. Aber im Groben war das so. Traditionell gab es 4 Becher Wein. Ich denke, ihr erinnert euch noch, an, zumindest die damals da waren, an die Botschaft von Jonas Körfer, der hier mit diesen 4 Bechern Wein uns ein Stück weit in der Predigt und mit Hilfe von Samuel und Stefan das Passamahl vorgeführt hat, wie es ungefähr ist. An dem Abend wurde das Mahl mit einem Segensspruch begonnen und dann hat man den ersten Becher Wein herumgereicht. Und nach dem Trinken des ersten Bechers tauchte man bittere Kräuter in eine Soße und dann hat jemand, es war dann eben unterschiedlich geklärt, wer das dann genau macht, das sind Details, die wir heute nicht anschauen wollen, aber dann hat jemand eine Botschaft weitergegeben in die Familie hinein oder Großfamilie, je nachdem, wie viele sich zusammengetroffen haben, um gemeinsam dieses eine Lamm auch in dieser einen Nacht aufzuessen. Das war das Kriterium. So, dann einer hat die Botschaft weitergegeben, nachdem man diesen ersten Becher getrunken hatte, was die Bedeutung des Passas ist und erklärt. Dann wurde der erste Teil des Hallels gesungen. Hallel ist ein Lobpreis im Hebräischen und er bestand aus den Psalmen 113 bis 118. Und der erste Teil davon wurde an dieser Stelle als Lobpreis gesungen. Die Bedeutung der bitteren Kräuter ist das bittere Leben, das die Israeliten in Ägypten hatten. Die Ägypter hatten ihnen das Leben bitter gemacht. Und darauf deuteten die bitteren Kräuter hin. Übrigens könnt ihr das, in Mose gibt es Anordnungen, nicht in dem Detail, wie das die Rabbis später ausgeführt haben, aber vom Grunde her ist die Anordnung in 2. und 4. Mose zu lesen. Dann wurde der zweite Becher herumgereicht und nachdem man den zweiten Becher herumgereicht hatte, brach man ungesäuerte Brote und reichte sie durch, gab sie einander. Und die Bedeutung dieser ungesäuerten Brote war, Israel wurde aus Ägypten erlöst. Es mussten ungesäuerte Brote sein, weil Gott Israel sagte, das Brot hat nicht mehr die Zeit zu durchsäuern. Ihr werdet schnell aus Ägypten rausgehen müssen, weil die Ägypter euch schicken werden, im Gegensatz zu den Tagen davor, wo sie euch zurückhielten. Deswegen ungesäuerte Brote. Und es war an diesem Punkt, dass Jesus Brot nahm, dieses ungesäuerte Brot, das sie dort hatten, dafür dankte, oder wie Matthäus sagt, den Segen sprach darüber, und es brach, ganz nach Passa-Tradition, und es seinen Jüngern gab. Bis dahin hatte Jesus mit seinen Jüngern ein ganz gewöhnliches Passa gehalten, und es ist nicht davon auszugehen, dass er irgendetwas wesentlich verändert hatte. Und nun gab er den Jüngern dieses Brot, das Brot mit der Bedeutung, dass Israel aus Ägypten erlöst wurde. Und jeder Jude wusste, was das bedeutet, dass Israel damals aus Ägypten mit starker Hand geführt wurde. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, und da begann das Passa zu kippen, also eine andere Wende einzunehmen, das er mit den Jüngern gehalten hat. Er sagte, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und spätestens hier klingt Jesus sich selbst mit seiner Person ins Passamahl mit hinein. Und er sagt, dieses Brot, das ich jetzt teile, dieses ungesäuerte Brot, das euch immer daran erinnert hat, dass ihr aus Ägypten erlöst wurdet, dieses Brot, das bin ich. Ich erlöse euch nicht aus Ägypten, ich erlöse euch aus der Sklaverei der Sünde. Und nachdem er das Brot gebrochen hatte beim Passamahl, wurde das gebratene Lamm gegessen. Ich habe mich oft gefragt, ob die damals auch das Lamm gegessen hatten, weil ja Jesus das Lamm Gottes ist. Aber ich denke doch, es gibt eher den Hinweis darauf, dass sie das Lamm gegessen haben, als dass es gefehlt hätte, weil Jesus ja als Lamm danach geschlachtet wurde. Ich kann euch diese Frage nicht endgültig beantworten. Ich habe beide Varianten gehört, beziehungsweise vielleicht auch gelesen, sind mir nur so in Erinnerung. Ich weiß aber, dass es den einen Satz gibt, nachdem sie den Lobpreis gesungen hatten, nach dem Mahl nahm er dann Wein. Und da können wir davon ausgehen, dass es das Mahl mit dem gebratenen Lamm war. Nun, nachdem dieses Lamm gegessen wurde, wurde ein Gebet gesprochen. Und die Bedeutung des Passalams war, dass der Engel des Herrn an den Häusern der Israeliten in Ägypten vorübergehen, schonend vorübergehen. Das ist dieses Verb Passa, vorbeigehen, schonend vorbeigehen. Ich habe mich gefragt, ob unser Wort passieren oder Pass mit vorbeigehen irgendwie damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber Passa, verschonend vorübergehen. Und nach dem Gebet wurde der dritte Becher mit Wein herumgereicht. Und es war dieser dritte Becher, den Jesus zum Kelch des Herrn mal machte. Wir lesen, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Danach wurde der Rest des Hallels gesungen, also die restlichen Psalmen aus dieser Lobpreisliedern, die sie an diesem Fest gesungen hatten, von den Psalmen 113 bis 118. Und es war vermutlich danach, dass Jesus in den Garten Gethsemane ging, auf den Ölberg, denn es heißt weiter Vers 30 in Matthäus 26, und nachdem sie den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Vermutlich sagte Jesus noch vor dem Trinken, nachdem der Lobpreis gesungen wurde, der zweite Teil des Lobpreises, dann wurde ein vierter Becher getrunken. Er wurde unmittelbar vor dem Ende des Mahls getrunken, also herumgereicht, und er blickt auf das kommende Reich Gottes voraus. Und es ist davon auszugehen, ich wüsste zumindest keine andere sinnvolle Erklärung, dass Jesus nach diesem Gebet, nach dem Lobpreis, nicht mehr den vierten Becher Wein getrunken hat mit seinen Jüngern, sondern davor noch in den Garten Gethsemane ging, um dort zu beten. Denn er sagte, Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an, von diesem Gewächs des Weinstocks, nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und dieser vierte Becher war der Becher, wo man vorausschaute auf das kommende Reich Gottes. Und hier sagt Jesus, und ich werde nicht mehr mit euch von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis wir es zusammen im Reich meines Vaters, wenn es gekommen sein wird, gemeinsam wieder trinken werden. Es ist so, als würde Jesus sagen, ich beende das Passa hier nicht, wir werden es später gemeinsam im Reich Gottes beenden. Und in der Zeit dazwischen tut ihr als Gemeinde Jesu das, nehmt Brot und dankt es und denkt daran, es ist mein Leib. Es ist nicht das Brot, das ungesäuerte Brot, das euch daran erinnert, dass ihr aus der Sklaverei Ägyptens gekommen seid, sondern es ist dieses Brot, der Leib, mein eigener Leib, der für euch gebrochen wird, gegeben wird, weil ich euch aus der Sklaverei der Sünde befreie. Und er sagt, dieser Kelch, den wir hier gemeinsam getrunken haben, der dritte Kelch, nehmt ihn, das ist mein Blut, sinnbildlich mein Blut, das für euch vergossen wird, es ist das Blut des neuen Bundes. Israel hatte am Berg Sinai mit Gott einen Bund geschlossen, der sogenannte Sinai-Bund oder auch Mosaische Bund wird er teilweise genannt. Das war Gottes Vertrag mit Israel. Israel sollte die Gebote erfüllen und würde dann ewig leben können und in seinem Land großen Segen erfahren. Israel hat die Gebote nicht erfüllt. Es gab keinen einzigen frommen Israeliten, selbst wenn er Freund Gottes genannt wurde oder ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde. Es gab keinen, der so gut das Gesetz erfüllen konnte, dass er Kraft seiner Gerechtigkeit hätte gerettet werden können. Keiner konnte leben. Und so begann die Verheißung, besonders bei Jesaja und später sehr intensiv bei Jeremia, der nach Jesaja lebte, die Verheißung, es wird einen neuen Bund geben, einen neuen Bund, der euch ein neues Herz gibt, den Geist in euer Herz hineingibt, damit ihr in der Lage sein werdet, wirklich Gottes Willen zu leben. Und hier an dieser Stelle sagt Jesus, das war ja das, wovon ein Israelit träumte, endlich einmal, dass der neue Bund kommt, wo alles gut wird und das Reich Gottes anbrechen wird. Nun, viele haben es sicherlich falsch verstanden, indem sie es auf das Politische hinaus deuteten. Aber ich denke, zumindest die Jünger nicht nur. Und Jesus sagt, dieser neue Bund, den setze ich hier ein, es ist mein Blut. Damals am Berg Sinai wurden Tiere geschlachtet, um den Bund, den Gott mit Israel gemacht hatte, zu festigen, einzusetzen. Wir sagen heute, zu ratifizieren, zu bestätigen. Und jeder Bund, ob es bei Noah war oder ob es später andere Bünde waren, die wurden mit einem Opfer bestätigt, ratifiziert, auch bei Abraham. Das Einzige, wo ich noch ein Fragezeichen in diesem Punkt habe, ist bei David, dass er mit Gott einen Bund gemacht hatte, dass von ihm, also dass er für ihn das Haus bauen wollte und aus seiner Linie der Messias kommt. In dem Moment, an der Stelle, wird weder in Könige noch in Chronik beschrieben, dass David ein Opfer Gott brachte. Von daher weiß ich nicht, wo das dort einzuordnen ist. Aber das ist heute auch nicht unser Thema. Aber der neue Bund muss auch mit einem Opfer bestätigt, eingesetzt oder sagen wir ratifiziert werden. Und hier sagt Jesus, dieses Blut, das ist das Blut des neuen Bundes. Und ich möchte, dass ihr jedes Mal, so oft ihr das esst, davon trinkt, daran denkt, ich habe den neuen Bund eingesetzt. Ich habe mein Blut für euch gegeben, damit ihr den Geist bekommt, damit ihr ein neues Herz bekommt, damit ihr ein neues Leben lebt. Und so sehen wir, dass das christliche Mahl des Herrn aus dem Passa hervorgeht, ein Stück weit gewisse Veränderungen hat. Es gibt zumindest keine bitteren Kräuter mehr und es gibt kein Lamm mehr. Es ist logisch, dass es kein Lamm mehr gibt, denn Jesus ist unser Lamm. Während die Juden nach vorne geschaut haben, sie haben gesagt, wir schlachten hier ein Lamm als Schatten auf das Lamm Gottes. Dann kam das Lamm Gottes und Johannes der Täufer zeigte auf ihn und sagte, seht, das ist das Lamm Gottes. Und hier sagt Jesus, ich gebe mein Blut, ich bin das Lamm Gottes. Das ist der Grund, weshalb ich dazu tendiere zu sagen, vielleicht hat er doch nicht, haben sie doch nicht gemeinsam auf dem Passamahl das Lamm gegessen, sondern nur Brot. Aber da ich in dieser Frage nicht so sattelfest bin und das ganz fest begründen kann, möchte ich da jetzt auch nichts ganz Festes, Bestimmtes weitergeben. Und wir sehen also im christlichen Mahl des Herrn, dass wir zwei Elemente haben, die fest drin sind, das ist Brot und Wein, und dass wir zwei weitere Elemente, die mitschwingen, auch drin haben, das ist Gedenken und Verkündigen, denkt zurück an die Befreiung aus Israel, wir denken zurück an die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, und die Verkündigung, was es bedeutet. Verkündigung, was bedeutet Passa? So wie es das beim Passamahl war, und wir verkündigen Jesus Christus, seinen Tod. Nun, da kommt dann auch noch der Blick in die Zukunft auf das Reich Gottes. Und es gibt zwei Elemente, die fehlen, das hatte ich gesagt, sind die bitteren Kräuter und das gebratene Lamm. Wir haben eine Parallele also zwischen Passa und Mahl des Herrn. Das eine ist Befreiung aus Ägypten, Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Opferlamm, Schattenbild nach vorne auf Jesus, Opferlamm, Gottes, Lamm Gottes, Jesus Christus, wir schauen zurück und nehmen kein Lamm mehr, sondern das Brot, das wir brechen, ist jetzt ein Andenken an den Leib Jesu, der für uns gebrochen wurde. Eine zeitliche Errettung für Israel damals, für uns die ewige Errettung, natürlich auch für Israel, wenn sie denn gläubig werden an ihren Messias. Ein Vorschatten auf die zukünftige Erfüllung war das Passafest. Ein Lamm wurde geschlachtet als Vorschatten darauf, das Lamm Gottes wird kommen. Das hier ist die Rückschau auf die schon geschehene Erfüllung. Das ist einige dieser Parallelen. Nun lass uns zu der Bedeutung des Mahls gehen. Zum Teil ergibt sich die Bedeutung aus der Erfüllung des Passa. Vielleicht in einem Satz zusammengefasst von John MacArthur. Das Brotbrechen stellt symbolisch das Einssein des Gläubigen mit Christus dar und die Einheit, die die Gläubigen miteinander verbindet. Ich möchte ein Stück weit nochmal die einzelnen Elemente durchgehen, die vom Passa bei uns heute übrig geblieben sind. Brot, das ist der gebrochene Leib Jesu, das ist das, was es bedeutet, dass Jesus getötet wurde. Ich würde schon fast sagen, es ist für einen Christen, der einen klaren Verstand hat, fahrlässig, wenn er das Brot isst, nimmt und nicht an den Tod Jesu denkt. Das ist keine würdige Art, dieses Mahl zu sich zu nehmen, denn wir sollen daran denken. Das ist eines der Grundprinzipien, die jeder für sich annehmen muss. Wenn er das Brot nimmt, dann denkt er bitte nicht an sein eigenes Leiden und bittet Gott, ihm zu helfen, sondern dann denkt er an das, was Christus für ihn getan hat. Beim Wein, das ist das Blut Jesu. Wir denken an die Einsetzung des neuen Bundes. Ein Bund, der keine Bedingungen mehr hatte, um gerettet zu werden. Wo du nicht ein Gesetz erfüllen musstest, damit du dann vielleicht gerettet wirst. Sondern ein neuer Bund, den er in seinem Blut einsetzt. Daran denken wir, dass wir von Christus aus Gnaden gerettet werden, ohne dass wir ein einziges Werk hinzutun müssen. Das ist das, woran wir denken sollten, wenn wir den Wein zu uns nehmen. Er errettet uns aus freien Stücken, aus Gnade. Und er ist derjenige, der uns durchträgt. Das ist der neue Bund. Und der ist mit dem Blut Jesu und mit dem Wein, den wir trinken, fest verbunden. Wenn es euch bis heute noch nicht so klar war, dann merkt es euch, verbindet es in eurem Gehirn. Beim Essen des Brotes denken wir an Jesu Sterben. Bei dem Trinken des Weines denken wir an sein vergossenes Blut, das des neuen Bundes, das uns hilft, ohne dass wir Werke tun müssen, aus Gnade allein gerettet zu werden. Jetzt werden wir uns den Elementen des Gedenkens und der Verkündigung zuwenden. Ein Gedächtnismahl ist es. Das betont Lukas in seinem Evangelium, Lukas 22, 19, und auch Paulus sagt es in Korinther 11. Und lasst uns jetzt an dieser Stelle einmal den Text in Korinther lesen. 1. Korinther, Kapitel 11. Und ich werde nicht den gesamten Abschnitt lesen, auch wenn ich hier und dort vom Zusammenhang her um mich greifen werde. Um den Text natürlich. Wir lesen ab Vers 23 bis Vers 26. 1. Korinther 11, 23 bis 26. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir sollen es zu seinem Gedächtnis tun und wir tun es in einer verkündigenden Art und Weise. Nun, daran denken ist nicht ein informelles sich daran erinnern, damit man es nicht vergisst. Es ist ein darauf achten, was er für mich getan hat. Es ist ein erneutes darauf schauen und sich bewusst machen, ein sich, wie Werner de Boer schreibt, es ist ein Gedenken des Vergegenwärtigens, also echtes Gedenken vergegenwärtigt, so erwörtlich. Und das ist es, was wir tun. Er gab sich selbst zum Opfer. Sein Leib wurde gebrochen, sein Blut wurde vergossen für mich. Das ist das, woran ich denke. Nicht erinnern, dass ich nicht vergesse, was dort geschehen ist. Ein darauf achten, dass das dabei auch erinnert, damit wir nicht vergessen, kommt natürlich auch mit hinzu, aber das alleine wäre zu wenig. Wir denken an Jesus, wie auch sonst. Wie können wir das Mahl des Herrn essen, ohne an Jesus zu denken? Wir denken beim Brotbrechen an ihn, weil er unser Retter ist und wir identifizieren uns mit ihm. In 1. Korinther 10, da wo Paulus die Korinther rügt, weil sie teilweise Götzenopfer in Götzentempel gegessen haben und er sagt, es gibt keine Götzen, das stimmt schon. Und dieses Fleisch, das auch den Götzen geopfert wurde, an und für sich wird euch jetzt nicht in die Hölle bringen oder unrein machen. Aber bedenkt doch, wenn du dort am Tisch des Götzen sitzt, dann bist du eins mit dem Ganzen. Du identifizierst dich mit der Sache. Es ist in gewisser Weise ein Bejahen, ein Dazugehören. Das könnt ihr nicht machen. Auch wenn ihr die Erkenntnis habt und den Glauben, dass es ja keine anderen Götter gibt und dass dieses Fleisch euch jetzt nicht irgendwie in die Hölle bringen wird. Aber trotzdem solltet ihr euch nicht mit Götzenopfer, die dort praktiziert werden, identifizieren. Und gleicherweise sagt ihr, denn wer am Tisch des Herrn sitzt, das ist die Parallele, die er dazu zieht, wer am Tisch des Herrn sitzt, der ist doch eins mit dem Herrn und mit denen, die am Tisch des Herrn sitzen. Also ist es ein sich identifizieren mit Christus. Er stellvertretend für uns die Sünden getragen, das ist eine andere Sache, die wir denken. Dieses stellvertretende Opfer für uns. Und dadurch beten wir ihn an, dankbar an. Denn wir bekennen, dass er stellvertretend für uns meine Sünden getragen hat. Das ist das, woran wir gedenken, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Wir gedenken auch an Jesu Leiden und Sterben. Ich habe in meiner Vergangenheit immer wieder den Eindruck mitbekommen, nicht, dass es gelehrt wurde, aber die Art und Weise, wie Leute sich geäußert haben, wie ihre Gebete waren, wie die Kleidung teilweise war. Also es ist in einigen Gemeinden üblich, dass man sich schwarz zum Mahl des Herrn kleidet als Trauer, weil Jesus gelitten hat. Ja, wir denken beim Brotbrechen an das Leiden und Sterben von Jesus. Aber es ist so sehr viel zu wenig, wenn dieses emotionale Schauen auf das Leiden und traurig darüber sein, dass Jesus gelitten hat, das, was in uns die Gefühle auslöst, wenn das unser ganzes Abendmahl ist. Und wir glauben, dass diese Emotionen, die sich dadurch regen, dass wir einen leidenden Jesus sehen, dass das ein besonderer Segen wäre und eine besondere Nähe zu Gott darstellen würde. Ich sage nicht, dass Emotionen schlecht sind, überhaupt nicht. Aber das ist nicht das, worauf wir bauen. Das ist lediglich einer der Aspekte, der mit hinzukommen kann. Wir denken auch an das Leiden und Sterben Jesu, also an das, was er gelitten hat für uns als Mensch. Und wir identifizieren uns mit seinen Leiden in seinen Tod hinein. Das ist einer der, sagen wir mal, Höhepunkte unserer Erkenntnisse, wenn wir uns mit ihm vollkommen in den Tod hinein identifizieren. Das ist das, was Paulus sagt, was er anstrebt. Einige der hilfreichen Verse zu diesem Thema sind auch 2. Korinther 5, 14 oder Römer 6, 5. Die werde ich jetzt nicht alle extra lesen. Wir denken an den neuen Bund. Das hatte ich schon erwähnt. Besonders beim Trinken des Weins denken wir daran. In gewisser Weise ist das dann aber auch für uns eine Erinnerung daran, ein heiliges Leben zu führen. Denn dieses neue Herz und den Heiligen Geist gab Gott nicht in unser Leben, damit wir easy, ohne zu kämpfen, einfach von alleine heilig sind. Der Kampf ist immer noch da, aber er gab uns ein neues Herz, damit wir heilig leben und endlich seine Gebote tun. Also mit anderen Worten, wenn wir das Wort Gebote einmal außen vor lassen wollen, damit wir doch endlich so sind, wie er ist, seinem Ebenbild gleichgestaltet werden. Dafür gab er uns den Geist und das neue Herz, die Bestandteile des neuen Bundes sind. Und deswegen ist das Mahl des Herrn auch eine Erinnerung, heilig zu leben. Ein Denken daran. Und es ist nicht zuletzt natürlich auch eine Erinnerung an seine Wiederkunft. Er wird wiederkommen, denn dieses Mahl des Herrn essen wir nur so lange, bis wir mit ihm den letzten Becher trinken werden, im Reich Gottes, wenn er wiedergekommen sein wird. Und dann werden wir wahrscheinlich auch das Mahl des Herrn in dieser Art nicht mehr essen, nicht mehr nehmen. Möglicherweise kommt dann was Neues. Das kann sein, das weiß ich nicht. Dass es so wie das Passa umgeändert wurde, wird dann vielleicht das Mahl des Herrn auch nochmal in etwas anderes verändert. Ist denkbar, ich weiß es nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Wir wissen nur, wir tun es bis dahin. Der letzte Becher muss noch getrunken werden und wir denken an die Wiederkunft Jesu. Und in gewisser Weise sind all diese Dinge mit der Verkündigung verbunden. Diese Verkündigung ist ebenfalls keine informative Weitergabe von irgendwelchen Fakten, damit unser Gehirn nicht vergisst. Es ist ein Schauen auf Christus und auf sein Werk für uns. Wir vergessen schnell, woher wir gekommen sind. Wir müssen durch diese Verkündigung immer wieder daran erinnern. Durch die Verkündigung in Taten, die wir durch das Essen und Trinken machen, wenn wir wissen, was das alles bedeutet. Wir vergessen schnell, wie viel uns vergeben wurde. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Wir vergessen schnell, von wem wir unsere Hoffnung haben. Und auch daran müssen wir immer wieder erinnert werden. Nun, diese Verkündigung, würde ich sagen, ist keine klassische, sondern sie geschieht eben durch das Gedenken, durch das Denken an Christus, durch das wir uns gegenseitig im Gedenken an ihn erinnern, verkündigen wir zueinander, Gläubige untereinander, das Kommen und den Tod, umgekehrt, den Tod des Herrn und auch, dass er wiederkommen wird. Und zuletzt, es ist auch ein Einheitsmahl. Das ist das, was ich von John MacArthur schon zitiert hatte. Das Brotbrechen stellt ein symbolisches Einssein des Gläubigen mit Christus dar. Denn wenn es um das eine Leib Brot geht, wenn es um eine Taufe in der Betonung durch die Lehren, eine Taufe, ein Glaube, ein Geist, ein Herr, wir sind alle ein Leib als Gemeinde. Und wir essen von diesem Brot, das den Leib Jesus Christi darstellt. Und wir sind sein Leib. So können wir unter Zusammenschau aller Bibelstellen, die über diese Sachen insgesamt reden, auch sagen, das Mahl des Herrn ist ein Einheitsmahl. Und es sollte in der Art und Weise, wie es von den Gemeinden gefeiert werden, wird auch eine Einheit zum Ausdruck bringen. Nun war es da ganz besonders bei den Korinthern ein ganz großes Übel. Und ich möchte jetzt diese Übel, die in Korinth herrschten und auch für uns immer wieder Fragen aufwerfen, in den letzten beiden Punkten, die kürzer sein werden, darstellen. Die würdige Teilnahme und die Selbstprüfung. Das Hauptproblem bei den Korinthern war, sie waren ohnehin nicht einig. Sie waren sich indes nicht einig, was sie glauben sollten, wer die Hauptperson im Glaubensleben ist. Und dann kam uns auch vor, dass sie von Christus nicht mehr so viel im Blick hatten und dann Paulus oder Petrus oder noch irgendjemanden der Apostel dort hatten. Und Paulus rügt sie und sagt, ich kann euch nicht loben. Eure Zusammenkünfte, wenn ihr das Mahl des Herrn feiert, das sind unordentliche Zusammenkünfte. Vielleicht sollten wir insofern davor so viel noch dazu wissen, dass die Gemeinden damals sehr häufig gemeinsam ein Liebesmahl gegessen haben, vielleicht auch jeden Sonntag, wenn sie zusammengekommen sind. Und sie haben am Ende dieses Liebesmahles auch noch das Mahl des Herrn gefeiert. Stellt euch das vielleicht in einer Art und Weise vor, wir würden sagen, nach jedem Gottesdienst haben wir ein Kaffee und Kuchen und wir nennen dieses Kaffee und Kuchen Liebesmahl, indem wir eine richtige Mahlzeit daraus machen, sodass wir alle nicht mehr Abendbrot zu Hause essen bräuchten. Und wir würden dabei auch noch das Mahl des Herrn hinten dran hängen als Gemeinde, würden uns dann nach einer Stunde nicht Kaffee und Kuchen, sondern Liebesmahl sagen sie, jetzt machen wir noch das Mahl des Herrn. Und so kamen die Korinther zusammen und jeder hat etwas mitgebracht, wie das wir das auch mit dem Gebäck und so weiter machen, haben jeder etwas mitgebracht, aber statt, dass sie eine Einheit daraus gebildet haben und gesagt, ich bringe etwas mit und das ist für alle da. Und dort kommt auch ein Armer, der bringt nichts mit, der kann nichts mitbringen. Der ist schon hungrig den ganzen Tag. Vielleicht freut er sich auf dieses Liebesmahl, wo er einmal sich satt essen kann, weil es genügend Reiche in der Gemeinde gibt, die für alle spenden könnten. Aber jetzt ist es so, dass dort die Armen sitzen, die an einem Tisch und an anderer Stelle sitzen, die Reichen. Die einen sind betrunken und die anderen sind hungrig geblieben. Und dann machen sie noch mal das Herrn in irgendeiner Art und Weise daraus. Und Paulus sagt, wie könnt ihr das machen? Das kann ich nicht loben, das ist unordentlich, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Und aufgrund dieses Problems erinnert er sie noch einmal daran, wie das Mahl des Herrn eingesetzt worden ist, das hatten wir schon gelesen. Und dann sagt er als Konsequenz darauf weiterhin Folgendes, Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Oder anders ausgedrückt, weil er den Leib des Herrn für etwas ganz Gewöhnliches achtet. Nichts Besonderes. Und er rügt sie sehr hart. Und ich möchte an dieser Stelle einmal über das würdig sprechen, über würdige Teilnahme. Denn die Konsequenzen sind schlimm. Ja, der ist schuldig am Blut und Leib des Herrn und er zieht sich ein Gericht zu. Und das Gericht bei den Korinthern sah so aus, dass viele krank waren und eine nicht geringe Zahl schon gestorben waren sogar. Also das Gericht war wirklich eine harte Züchtigung dieser Gemeinde. Was ist würdig? Wie heilig muss man sein? Wie wenig Sünden darf man in der Woche davor gemacht haben, um würdig genug zu sein? Und wenn wir so denken, dann haben wir etwas ganz Bestimmtes missachtet. Und zwar, und ich bitte euch eigentlich nicht um Verzeihung, vielleicht soll ich lieber sagen, Das ist meine Gelegenheit, euch zu zeigen, wie wichtig Grammatik ist. Wir müssen ganz genau auf das schauen, was in der Bibel steht. Und manchmal ist es ein großer Unterschied, ob ihr nun die Ausdrücke kennt oder nicht, ist egal, aber manchmal ist es ein Unterschied, ob es ein Adjektiv oder ein Adverb ist. Wenn es nämlich ein Adjektiv ist, also ein Wie-Wort, wie muss ich sein, würdig, dann müsste ich mich fragen, wie heilig muss ich denn sein? Wie würdig muss mein Leben denn gewesen sein? Und wie viel Zeit davor muss es so würdig gewesen sein, damit ich am Mahl des Herrn teilnehmen darf? Und leider wird das oft in vielen Gemeinden tatsächlich so gelehrt oder zumindest gelebt. Und viel Unsicherheit entsteht dadurch. Aber hier an dieser Stelle ist es ein Adverb. Und ich bin dankbar den Übersetzern der Schlachterbibel, dass sie an dieser zentralen Stelle, die gerade bei uns in Deutschland aufgrund, das hat mit der Luther-Übersetzung teilweise zu tun, er hat es nicht falsch, aber etwas unglücklich zusammengestellt, die Worte, dass es die unwürdige Art und Weise gemeint ist. Grammatisch ausgedrückt ein Adverb. Also es beschreibt, wie du eine Sache tust, nicht wie du sein musst, um die Sache tun zu können. Also eine unwürdige Art und Weise zu essen, das ist es, was dir das Gericht zuziehen kann. Nicht, ob du selber unwürdig bist. Ich wage mal zu behaupten, dass keiner von uns von sich aus sagen kann, ich bin würdig dieses Lammes, um sein Mahl zu essen. Keiner von uns ist es. Er ist würdig, haben wir gesungen. Würdig ist das Lamm, aber nicht wir. Und du kannst nie heilig genug sein, um zu sagen, ich bin in dieser Woche heilig genug und sündlos genug gewesen, um würdig zu sein, das Mahl zu nehmen. Darum geht es nicht. Es geht hier um die Art und Weise, wie wir es nehmen. Das heißt, du kannst die ganze Woche voll gesündigt haben und voll daneben gelegen haben, sodass jeder nur noch den Kopf über dich schüttelt und du kannst kommen und das Mahl des Herrn essen, wenn du es in einer würdigen Haltung tust. Und darüber müssen wir uns ein Stück weit Gedanken machen. Die Korinther taten es nicht. Nun, praktische Bedeutung für uns. Ein würdiges Wesen oder würdiger Charakter ist nicht notwendig. Eine unwürdige Art und Weise darf aber nicht gelebt werden, nicht in dieser Art und Weise gegessen werden. Wie kann es passieren, dass wir eine unwürdige Art und Weise an den Tag legen, während wir es essen? Wie müssen wir es essen? Worauf kommt es an, um sagen zu können, das ist würdig? Nun, die eine Sache ist, mach kein gewöhnliches Essen daraus. Sag nicht, auch es ist ein Abendmahl, wir treffen uns, wir werden alle zusammen essen und zwischendurch Brot brechen und Wein trinken. Und es macht keinen Unterschied zwischen diesem Mahl des Herrn und einem gewöhnlichen anderen Essen. Das sollte es nicht werden. Und ich denke, wir sind jetzt nicht in der Gefahr, das zu tun, so wie wir es als Gemeinde feiern. Aber dieses Denken, das kommt durchaus hier und dort an einigen Stellen im Land hoch. Wir sollten auch nicht zulassen in unserem Herzen, dass es eine gewöhnliche Handlung wird. Dass wir sagen, naja, wir Christen machen das halt so. Das ist ein Ritual, das wir haben. Nichts gegen Rituale an und für sich. Auch wenn wir das hier als ein Ritual formell bezeichnen können. Aber es darf in deinem Herzen nicht einfach nur als gewöhnliches Ritual gelebt werden. Es muss jedes Mal neu etwas Besonderes sein. Prüfe dich selbst, ob du wirklich hier bist und weißt, dass es jetzt wirklich etwas Besonderes, ein Gedächtnismahl, ein mich identifizieren mit Jesus aufs Neue, ein nochmal mich prüfen, ein Wunsch heilig zu leben, an all die Dinge zu denken, die ich gedacht habe. Und dann kannst du essen. Dann kannst du essen. Mach daraus nicht eine gewöhnliche Zeremonie. Und achte vor allem nicht darauf, dass es eine gewöhnliche Haltung wird. Eine gewöhnliche Haltung eines Menschen ist eine gewöhnliche Haltung der Selbstgerechtigkeit. Wenn wir keine Sündenerkenntnis haben und wenn du kommst und sagst, ich bin ganz zufrieden mit mir, ich habe fromm gelebt, jetzt kann ich das Mahl des Herrn essen, das ist eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Das ist keine würdige Haltung. Du kommst doch gar nicht als Sünder vor Gott und sagst, ich war es schuldig, dass ich hätte ans Kreuz gehen müssen. Aber stattdessen trug dein Sohn Jesus Christus die Sünden für mich und ich bekomme sein Kleid der Gerechtigkeit für mich, sein Kleid für meins. Das Lied wollen wir gleich noch singen. Mach keine gewöhnliche Haltung daraus. In gewissem Sinne heißt das, du darfst nicht in bewusster Sünde leben. Wie kannst du wissen, ich habe mit dem Menschen Unfrieden, wir leben im Krach und ich bin auch nicht bereit, von meiner Forderung zurückzutreten und ihm zu vergeben. Und du kommst und nimmst das Mahl des Herrn. Nun, du nimmst es ja nicht, weil du keine Sünden hast. Aber die Art und Weise, wie du es nimmst, darfst du auch nicht in einer selbstgerechten Art machen, dass du sagst, ich habe demjenigen gegenüber, mit dem ich im Streit liege, Recht. Ich bin recht, ich muss ihn nicht um Verzeihung bitten. Der soll gefälligst kommen und sich vor mir demütigen. Wie kannst du in so einer selbstgerechten Haltung dort vor diesem Lamm stehen und daran denken, was er für dich getan hat? Das ist doch keine demütige, dankbare, anbetende Art und Weise. Das ist doch keine würdige Art und Weise, das Mahl des Herrn zu essen. Und ich denke, wir sollten uns das durchaus ernst zu Herzen nehmen. Wenn jemand bewusst in Sünde lebt und nicht bereit ist, Buße zu tun in dieser Hinsicht, dann kann und darf der auch nicht am Mahl des Herrn teilnehmen. Ich meine, der kann und darf auch nicht in dieser Sünde leben, sondern er soll sie bekennen, sich prüfen, bekennen und dann soll er essen und teilnehmen, selbst wenn er 2 Minuten davor es bekannt hat. Aber dann gehe bitte und mache Frieden. Du kannst nicht sagen, ich habe es jetzt bekannt, nach dem Mahl des Herrn, Reset, jetzt geht Krieg mit dem Nachbarn wieder los. Oder in der Ehe. Oder in deiner Nutzung des Handys und all der schmutzigen Bilder oder der Zeitvergeudung oder was auch immer. Wir können nicht auf der einen Seite mit einer Sünde leben und nicht bereit sein, sie wirklich zu lassen, Frieden zu machen, aufzuhören und auf der anderen Seite das Mahl des Herrn nehmen. Das geht nicht. Ich rede aber nicht von dem Fall, wo jemand damit kämpft und weiß, es ist nicht gut. Und ich bekenne das immer wieder meinem Herrn und ich will es nicht. Ich würde es ja am liebsten gleich jedem vergeben und umarmen. Aber ich habe so zu kämpfen mit dem Groll, der immer noch in meinem Herzen ist. Und er bekennt es Jesus, er darf am Mahl des Herrn nehmen, denn er wird nicht morgen nach Hause gehen und sagen, jetzt darf ich meinen Groll leben. Sondern er wird ja auch morgen, wenn er schon wieder zornig geworden ist, zerschlagen sein und sagen, Herr, tut mir leid, ich will nicht zornig sein, ich will nicht in diesem Groll leben, ich will nicht mit dieser Sünde oder jenem leben und tun, aber ich falle immer wieder. Das ist es nicht, wovon ich rede. Das ist einer, der unwürdig ist in seinem Wesen. Aber für solche ist Christus doch gekommen und gestorben. Genau für solche, die bekennen, die Buße tun und die neu leben wollen. Und wenn sie immer wieder fallen und auch immer wieder aufstehen. Du darfst am Mahl des Herrn teilnehmen. Mit all deinem zerschlagenen Herzen und vielleicht auch, weiß ich nicht, kaputt im Herzen, du darfst es. Denn für solche ist Christus gestorben. Aber nicht, wenn jemand in selbstgerechter Art in Sünde lebt und nicht erkennen will. Die Folgen würdigen Einnahmens sind ein Gericht, das wir uns zuziehen. Bei den Korinthern war es Krankheit und Tod. Ob das immer Krankheit und Tod ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber Paulus sagt in Vers 29, wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Nicht der könnte sich ein Gericht trinken oder zuziehen, sondern das wird er tun. Gott wird ihn züchtigen. Aber er sagt, Vers 31, auch wenn wir uns selbst richten, wenn du selbst erkennst, ich bin schuldig geworden in dieser Sache und ich bekenne mich schuldig, das heißt, du hast dich selbst schon gerichtet, für schuldig befunden, dann werden wir nicht gerichtet. Du kannst essen in würdiger Art und Weise und du wirst nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so sagt Paulus, selbst dann, wenn du das Gericht auf dich ziehst, so tut Gott es als liebender Vater mit züchtigenden Absichten, damit du zur Erkenntnis kommst, und damit du nicht mit der Welt verdammt wirst. Und ist es nicht schön, dass wir selbst in einem Gericht, wie Paulus es sagt, immer noch die Gnade Gottes da haben, dass er sagt, für seine Schuld ist Jesus gestorben. Er ist nicht in würdiger Art und Weise selbstgerecht oder er achtet es für etwas Allgemeines, diese Zeremonie. Ich muss ihn züchtigen, aber ich tue es, damit er zurechtkommt, damit er gerettet wird. Und so ist in jedem Gericht oder jeder Züchtigung immer noch so viel Gnade Gottes. Und es ist eine Liebestat von ihm. Nun, deswegen sagt Paulus, als Konsequenz für dein praktisches Herangehen, prüfe dich selbst. Jeder Mensch aber prüfe sich selbst. Und dann soll er von dem Brot essen. Dieses Wort prüfen, dokimazo, schließt ein positives Ergebnis mit ein. Wir haben es im Deutschen ähnlich, wenn wir sagen, das ist ein geprüfter, staatlich geprüfter Arzt oder das ist eine geprüfte Münze. Wenn ich euch jetzt sagen würde, ich bin ein staatlich geprüfter Arzt, dann würdet ihr alle davon ausgehen, dass ich das Examen bestanden habe, oder? Oder würde ich jemand dann auch sagen, naja, staatlich geprüft ist schon, aber wer weiß, vielleicht bist du mit Saus und Braus untergegangen in der Prüfung. Nein, wir schließen das positive Ergebnis schon automatisch mit ein. Wenn wir sagen, das ist eine geprüfte Münze, dann gehen wir davon aus, das ist echt Silber, echt Gold und nicht nachgemacht. Und in diesem Fall, so wird dieses Wort prüfen auch genutzt. Es hat andere Bedeutungen und heißt dann beurteilen oder gutheißen. Also wenn Paulus hier sagt, jeder prüfe sich selbst, bedeutet das, achte auf dich. Prüfe dich, wie du an das Mahl des Herrn herangehst. Beachte, wer du bist und wie du es tun sollst und tu es in würdiger Art und Weise. Und iss nicht, prüf dich und wenn es geht, dann ja und wenn nicht, dann eben nicht essen, sondern iss. Du bist dazu aufgerufen zu essen. Natürlich musst du ehrlich sein, wenn du weißt, ich kann und will meinem Nächsten nicht vergeben. Dann nicht. Dann nicht. Dann hast du dich geprüft und hast gesagt, ich weiß, ich bin für schuldig empfunden, aber nein, ich vergebe nicht. Das ist ein bewusstes Leben in einer Sünde. Und es mag sein, dass vielleicht mal so eine Situation in unserem Leben eintritt, vielleicht bei einigen häufiger, ich hoffe nicht. Aber dann solltest du nicht am Mahl des Herrn teilnehmen. Aber das ist nicht die Art und Weise, die wir anstreben. Sondern was wir anstreben ist, du prüfst dich, du beachtest, woran du denkst und was du hier tust und nimmst dann das Mahl des Herrn in würdiger Art und Weise. Prüfe deine Einstellung, prüfe deinen Wandel. Nun lasst uns dieses schon angekündigte Lied, Sein Kleid für meins, lesen. Ein Tausch so wunderbar. Lass uns dann zum Mahl des Herrn übergehen. Ich möchte dann auch noch ein paar Erklärungen unmittelbar vor dem Mahl weitergeben. Aber lasst uns stille werden und einmal wirklich ganz bewusst darauf achten, was hat Christus für mich getan und was habe ich von ihm bekommen. Lasst uns miteinander aufstehen, beten und dann das Lied singen, Sein Kleid für meins. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Gerechtigkeit gegeben hast und selbst unsere Sünden auf dich genommen hast, um für uns zu sterben. Und es ist so viel, was du für uns getan hast, viel mehr, als ich in einer Botschaft weitergeben kann. Dein Wort ist voll von deiner Liebe und deiner Hingabe. Mach uns zu Menschen, zu einer Gemeinde, die immer wieder bewusst das Brot und den Wein zu sich nimmt, wissend, was du getan hast, bewusst daran denkend, bewusst es verkündigend in einer Selbstprüfung, wo wir uns immer als unwürdige Menschen befinden und dennoch sagen können, ich darf es nehmen, weil ich ein begnadeter Sünder von dir bin und ich möchte es in ehrfürchtiger, in würdiger Art und Weise tun und dich damit ehren, dir danken, dich anbeten, wenn wir das Mahl des Herrn, den Wein zu uns nehmen. Ich bitte dich, dass du selbst mit deinem Geist es uns jedem klar machst, was das bedeutet. Amen.